ARD. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Die Bibel war bei Rio immer auf dem Nachttisch.
Das ganze Album handelt auch von Aufbruch und nach vorne gehen.
Also Managerin war ich schon mal gar nicht.
Okay, habe ich dann gleich
in Fettnäpfchen gedreht. Gab so lange Diskussion. Ja, voll. Von wegen Anarcho Rumpelrock.
Das ist groovy, das hat Soul, das ist laid back, das ist ein sanfter Groove.
Wenn die Scherben 19 Mark Eintritt genommen haben, dann war das schon tendenziell Verrat.
Die fliehen schon vor der dogmatischen Linksszene aus Land.
Karl May und Karl Marx,
und
ne?
Karl May und Karl Marx, das war untrennbar verbunden.
Ich bin Frank König, hallo. Gut, dass ihr immer so aufmerksam zuhört und gleich merkt, wenn mir mal wieder, aus welchem Grund auch immer, so blöde Flüchtigkeitsfehler passieren, habe ich doch im Vorwort zur Wiederholung von Berlin, A Concert for the People, gesagt, John Lennon wäre im November 80 ermordet worden. Es war natürlich der 8. Dezember und in Europa, da war es schon der 9. Dezember, als er starb hier bei uns. Ich war wohl in Gedanken beim Thema Berliner Mauer und 9. November, was ja auch zum Album passt irgendwie. Das ist zumindest mein Erklärungsversuch für diese freudsche Fehlleistung. Unter anderem Heike Werneburg hat mich darauf hingewiesen. Wenn ihr da draußen noch Lob, Kritik oder Anregungen habt, schreibt uns an meilensteine@swr.de oder hinterlasst einen Kommentar unter diesem Podcast. Danke. Und heute geht's auch nach Berlin und von dort nach Nordfriesland, genauer auf einen Bauernhof in Fresenhagen. Dorthin haben sich vor 50 Jahren Tonsteine Scherben zurückgezogen. Parallel zur räumlichen Veränderung gab es auch eine musikalische und lyrische. Die Band um Gründer Rio Reissert und RWS Lanrue wollte nicht mehr die Musikbox der linken Szene sein. Sie hatten künstlerisch viel mehr zu bieten als nur ihre politische Haltung. Die Scherben machten sozusagen kaputt, was sie kaputt macht, und begeben sich aufs Landleben. Aus Berlin raus, aus der WG am Treptower Ufer, geht's nordwestwärts für ein Leben auf dem Land, weit weg von den Zwängen und den Vereinnahmungsversuchen der linken Szene. Eine Zeit des Umbruchs, und den hört man auch im Opener. Kein Anarcho-Rumpelrock, okay, ich weiß, das war eine Primitivprovokation, sondern fein und funky und lyrisch mit einer sehr persönlichen Note.
Die Nacht ist so heiß und die Leuchtreklamen blühen. Die Luft ist dick und staubig, schmeckt nach Frühling und Benzin. Die Woche war hart, aber heute gab's Moos. Such nach jemand, der die gelbe Sehnsucht hat heute Nacht.
Heute Nacht, vor 50 Jahren im September 1975, ist Wer die Nacht am tiefsten rausgekommen. Doppelalbum und ein Meilenstein der deutschsprachigen Rockmusik. Warum das so ist, besprechen wir jetzt. Aus der SWR1 Musikredaktion begrüße ich Stefan Fahrig. Hallo Stefan.
Hallo.
Und aus Berlin dazugeschaltet, ihr habt es gerade schon gehört, ist Claudia Roth. Sie war später Managerin von Tonsteine Scherben und hat auch einige Zeit lang in der Landkommune in Fresenhagen gelebt. Hallo Claudia.
Hallo, grüße dich, Stefan und lieber Frank.
Zur Erklärung, Claudia Roth ist heute nicht als Politikerin hier, sondern als ehemalige Musikmanagerin. In der Szene duzt man sich, das machen wir hier im Podcast wie bei jedem
anderen.
Also
Managerin war ich schon mal gar nicht, das fängt schon mal an. Denn da gab es natürlich eine Debatte, was ist man denn? Manager ist ja ein kapitalistischer Ausbeutungsberuf.
Und okay, habe ich dann gleich in Fettnäpfchen
gedreht. Gab es eine lange Diskussion und ja, voll, schon mehrere Male. Von wegen Anarcho-Rumpelrock.
Ja,
wir haben nie Anarcho-Rumpelrock.
Das war
nie,
ja, das habe ich ja extra so gesagt. Ich wollte ja Widerspruch
provozieren. Ich habe die Anführungszeichen gesehen.
Hier. Aber ernsthaft, man hat echt überlegt. Ich meine, ich habe die Scherben, ich habe Rio und Funky kennengelernt. 76 war es dann auch schon. Und da gab es eine Art Gastspiel von Rio, von Funky, dem Schlagzeuger, beim Kinder- und Jugendtheater in Dortmund. Und der Bruder von Rio war der Leiter des Kinder- und Jugendtheaters. Und ich habe dort gearbeitet, war Dramaturgin an den städtischen Bühnen und im Kindertheater und im Jugendtheater. Und da habe ich die zum ersten Mal kennengelernt. Und da begann auch die lange Geschichte mit den Scherben. Und tatsächlich Anfang der 80er bin ich dann tatsächlich bei auch nach Fresenhagen gezogen. Und dann hat man wirklich überlegt, ja, wie bezeichnet man denn die Arbeit, die ich mache? Organisation hört sich ja auch ein bisschen blöd an. Und dann kam auf die Idee zu sagen, Schneewittchen Mädchen übernimmt die Organisation der sieben Scherben. Und dann war ich also Schneewittchen und die sieben Scherben.
Also lassen wir das Wort Managerin weg. Ich wollte noch erklären, warum wir du sagen. In der Szene, in der Musikszene duzt man sich und das machen wir hier im Podcast natürlich wie mit jedem anderen Gast auch so. Claudia, du hast gerade schon erzählt, wie du Managerin, Schneewittchen, der, Schneewittchen und der sieben Scherben geworden bist. Spannende Geschichte. Scherben- und Rio Reiser-Fans wissen das bestimmt alle schon. Ich erzähle es trotzdem, weil ich es so erzählenswert finde. Eine der schönsten, wenn nicht gar die schönste deutsche Herzschmerzballade ist für Claudia Roth geschrieben worden. Junimond.
Oh.
Das ist vorbei.
Junimond, die Scherben haben es nie rausgebracht. Für Rio eine Erfolgssingle, dann viel später. Geschrieben hat es aber der Scherben-Keyboarder Martin Paul, Claudia.
Ja, die Musik kam von Martin und Martin war ganz, ganz lange Jahre mein Lebenspartner und er ist immer noch mein bester Freund. Hat sich nur sozusagen der Aggregatzustand der Liebe hat sich verändert. Und es war, glaube ich, auch Martin zu verdanken, dass ich dann nach Friesenhagen gegangen bin, Anfang der 80er, bei der 82er Tour zum ersten Mal tatsächlich in der Organisation als Schneewittchen beteiligt. Und dann hat sich eben unsere Liebe verändert und dann hat Martin die Musik geschrieben und Rio hat das natürlich direkt mitgekriegt in der Family und hat dann diesen wunderschönen Text gemacht. Und ich freue mich natürlich, dass dieser wirklich sehr berührende Song und dieses wunderschöne Lied, dass das auch gecovert worden ist. Echt. Und andere haben es gecovert. Mhm. Und deswegen kriegt Martin auch immer noch ein bisschen GEMA jedes Jahr.
Das ist schön. Jetzt aber zurück ins Jahr 1975. Die Radikalisierung von Teilen der Westdeutschen und Westberliner aus der Studentenrevolte von 1968 hervorgegangenen linken Szene ist im vollen Gange. Die sogenannte Bewegung 2. Juni entführt den Berliner CDU-Vorsitzenden Peter Loritz. Es gelingt, den Terroristen gefangene Gesinnungsgenossen freizupressen. Schon wenige Wochen später versucht auch die RAF, ihre gefangenen Mitglieder freizupressen. Doch der Sturm auf die deutsche Botschaft in Stockholm führt nicht zu dem von den Terroristen gewünschten Ergebnis. Bei der Geiselnahme gibt es Tote. Die überlebenden Terroristen werden verhaftet und verurteilt. Die Romanverfilmung Die verlorene Ehre der Katharina Blum kommt in der BRD in die Kinos. Der Film von Volker Schlöndorff und Margarete von Trotta thematisiert wie ein Jahr zuvor das Buch von Heinrich Böll die rufmörderischen Praktiken des Boulevardjournalismus in Zeiten der Terrorangst. Die Ölkrise von 1974 ist noch nicht überwunden. Praktisch weltweit herrscht Rezession. In der Bundesrepublik steigt die Zahl der Arbeitslosen. BRD und DDR unterschreiben beide die Schlussakte der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Ein Lichtblick in diesen Zeiten. Der nächste 75er Meilenstein kommt Mitte Oktober. Still Crazy After All These Years von Paul Simon.
I met my old lover on the street last night. She seems so glad to see me.
Was ein Kontrast zu unserem heutigen Album.
Aber Kontraste zeichnen uns ja aus bei den Meilensteinen. Das ist ja das, was so spannend macht.
Still crazy. All these years. Oh, still crazy.
Stefan, erzähl uns die Vorgeschichte zu Wenn die Nacht am tiefsten und natürlich, Claudia, wenn du was zu ergänzen hast, geht bei uns immer.
Ich sage sehr gerne, wenn es was zu ergänzen gibt. Also der Einstieg ist schwierig. Ich sag mal so, ich fange mal an beim gemeinsamen Theater von Rio mit seinen beiden Brüdern, das Hoffmanns Comic-Theater. Die haben das gegründet. Das war ein Theater, da gab es anschließend auch Diskussionen. Die Leute konnten nachher noch mitreden, was das Thema betrifft. Daraus hervorging, das wird uns nachher nochmal begegnen, das Lehrlingstheater, wenn man es so nennen kann, Rote Steine. Aber irgendwann kommt dann Rio und Ralf Möbius heißt er. Aber wir werden ihn jetzt, wie es so schön heißt, immer bei Anwälten und in Verträgen in der Folge Rio genannt. Claudia, wie ist das? Was Ralf Rio, wie ist da die Begrifflichkeit für dich?
Rio. Eindeutig, ne? Rio. Und es war klar, er war da schon Rio Reiser. Und ich will sagen, die Zeit, du hast es ja gerade so ein bisschen beschrieben, wir sind ja heute in einer Zeit, die so geprägt und gequält ist von Krisen, von Konflikten, von Krieg, von Gewalt, von Hass, Hetze, von Angriff auf Demokratie. Aber die 70er Jahre, gerade auch die die erste Hälfte der 70er Jahre, die war natürlich eine extrem politische Zeit in Deutschland. Also eigentlich auf der ganzen Welt, aber auch bei uns. Es begann mit der 68er-Bewegung in den Universitäten. Es war die Frage in vielen Familien, an die Eltern, warum war Auschwitz möglich? Der Muff unter den Talaren und die erste Lehrlingsband sozusagen, das waren die jüngeren Brüder derer, die beim SDS waren, die Studentenbewegung ausgemacht haben. Und es war immer ein Ansatz von Rio, von LaRue, von Kai Sichtermann, von allen, die gesagt haben, wir müssen mit Emotionen Menschen erreichen. Und das war sozusagen die musikalisch-emotionale Übersetzung dessen, was die Auseinandersetzungen mit Dutschke und anderen waren. Und das war diese Zeit. Und dann kommt eben diese Eskalation, dann kommt diese bleierne Zeit in Deutschland mit dem tatsächlichen Terrorismus der RAF, mit der Gewalt, mit den Morden, die passiert sind. Da gab es eine absolute Trennung dann auch, gerade was Scherben angeht, von der Gewalt, die Menschen getötet hat. Es war aber auch eine Zeit, wo du als jemand, der demonstriert hat für Rechte, auf die Straße gegangen ist, der gegen die Notstandsgesetze aufgetreten ist, wie ein Feind dieses Staates behandelt worden ist. Es war eine unglaubliche Polarisierung und Berlin war in der Zeit drogengeschwängert, es war Polizei geschwängert, es gab Übergriffe, es war wirklich, ich glaube, es war eine Flucht der Scherben nach Friesenhagen in die nördlichste Ecke unseres Landes, paar Kilometer von der dänischen Grenze entfernt. Und die Familie von Kai Sichtermann, die ja aus Schleswig-Holstein stammt, hat, glaube ich, sehr viel dazu getan, dass es diesen alten Bauernhof gegeben ist, wo man dann eine Zuflucht gefunden hat. Also es ist eine Art Rückzug, aber ein Rückzug nach vorne, nach lasst uns Kraft schöpfen, weil wir haben noch das Leben und die Welt vor uns.
Kurz zum Bandnamen, Tonsteine Scherben, auch sehr interessant, ein demokratischer Prozess innerhalb der Band, den Rio herleitet aus dem ein Zitat des Troja-Entdeckers Heinrich Liemann, was ich fand, waren Tonsteine Scherben. Allerdings Kai Sichtermann hat dann später in seinem Buch gesagt, nee, so war es nicht ganz. So als Assoziation zur Westdeutschen Industriegewerkschaft Bausteine Erden. VEB Tonsteine Scherben, das VEB wurde weggelassen, man entschied sich dann dafür und es war dann im Prinzip aus dem Ton entstehen die Steine und durch die Steine Steinwurf entstehen die Scherben. Das war so ein bisschen die Assoziation, die dann dahinter steckte. In Berlin im Ballhaus Rixdorf für die erste Single bzw. die ersten Singles aufgenommen. Dabei ist auch Was uns kaputt macht. Ich glaube ursprünglich auch Theatertexte, die dann dort vertont werden. Und dann kommt es was. Ich sag mal, was so das Image der Band angeht, sagt man ja heute so, Image der Band zu einem bedeutenden Auftritt auf Fehmarn 1970. Jimi Hendrix war da, die Kings waren da.
Letzte Konzert von Jimi Hendrix.
Ja, Konzert von Jimi Hendrix, genau.
Viele Rockmusiker waren da, eigentlich ein großartiges Line-Up, auch Line-Up auch ein Wort von heute, aber ich benutze es jetzt, ein großartiges Line-Up. Aber alles verlief da im Chaos. Es waren Rocker, waren als Security engagiert, es gab Schlägereien. Die Organisatoren verschwanden mit der Kasse nachher. Und als letzte Band war dann Tonsteine Scherben auf der Bühne. Und ich glaube, Rio rief dann auf, haut die Veranstalter ungespitzt in den Boden. Was er, glaube ich, aber nicht...
Das war natürlich die Sauerei.
Ja, aber es war nicht so der direkte Aufruf nach Gewalt und Macht was, sondern es war einfach eine Frustration, das Chaos war voll im Laufen, weil Riesensauerei, Bands wurden nicht bezahlt, traten auch nicht auf, das Publikum war sehr enttäuscht und ausgerechnet, als er dann diese Worte sprach, soll wohl auch das Haus der Orga in Flammen aufgegangen sein. Und das alles war so ein bisschen Chaos. Aber es hat halt der Band diesen so einen Gründungsmythos erzeugt. Ja. Ja? Also was die Scherben tun, das hat Kraft, das bewegt was. Mhm. Und das haben die schon.
Das war übrigens das Festival der Liebe, ne? Und das Interessante war von Beate Use gesponsert. Und tatsächlich, die Geschichte kenne ich natürlich, da war ich selber leider nicht dabei, aber das war natürlich Wahnsinn, den letzten Auftritt von Jimi Hendrix gesehen zu haben. Das hat die Band immer wieder erzählt. Aber dass dann die Veranstalter mit Asche durchgebrannt sind und die Band ohne Gage und die Musiker ohne Gage dastanden, das war schon eine Sauerei. Und dann hat es gebrannt und dann hatten die Scherben eine Anzeige wegen Landfriedensbruch am Hals gehabt und wegen sogenannten illegalen Waffenbesitz. Also es war der Einstieg. Es war ein Einstieg in eine lange Tourgeschichte. Übrigens war Nickel Pallert im Publikum, der dann nach dieser Begegnung, ein Jahr danach, ist er zu den Scherben gekommen. Nickel, der ja auch oft, wenn die Nacht, auch einen Song singt. Mhm. Und Nickel ist immer noch dabei. Nickel hat ganz wesentlich David Volksmund mit begründet, also den Vertrieb, denn die Scherben waren ja in einem unabhängigen Plattenvertrieb. Das war ja immer das Wichtige, dass man sich nicht an die Industrie verkaufen muss, dass man unabhängig bleiben will. Und Nickel ist immer noch unterwegs mit diesem Vertrieb.
Ja, und der Beginn einer langen Konzertgeschichte, die auch in Berlin natürlich stattfindet, sehr intensiv. Und nach den Konzerten kommt es zu Aufrufen zur Häuserbesetzung. Ich meine, das bekannteste ist das Betanienkrankenhaus, beziehungsweise war es, glaube ich, das ehemalige Schwesternwohnheim des Betanienkrankenhauses, das dann besetzt wurde. Es bekommt später den Namen das Rauchhaus von Georg Rauch, Mitglied der Bewegung 2. Juni. Er ist unmittelbar kurz
das
vorher.
Das ist unser Haus.
Bei einem Schusswechsel mit der Polizei gestorben. Und ich glaube auch nach Scherbenkonzerten, auch Frankfurt, glaube ich, die Häuserbesetzer-Szene in Frankfurt war auch von den Scherben beeinflusst natürlich. Und schnell steigen die Scherben dadurch zu Ikonen der linken Szene auf. Ihre Platten stehen, glaube ich, muss man so sagen, in jeder WG, also zumindest in Berlin. Und sie gründen, du hast eben gesagt, Claudia, ihre eigene Produktion, das David Volksmund Produktion. Sie wollen sich nicht auf andere verlassen. Ein Grundzug, der überhaupt so das Scherbenwerk, glaube ich, durchzieht, ist, höre auf dich und mache das, was du willst und dann schau mal, was passiert. Mhm. Alles selbst in die Hand nehmen, dann, wir haben Nickel Pallert erwähnt, aber Claudia hat das auch richtig gesagt, diese linke Szene, die wird für die Scherben ja immer mehr zur Belastung. In der Tat wird danach gefragt, wenn jemand auf dem Kurfürstendamm von den Bandmitgliedern sich rumgetrieben hat, was er da zu suchen hätte. Oder es wurde auch nachgefragt, wenn auf irgendwelchen Rechnungen Getränke mit aufgeführt worden waren, also Whisky oder Weinflaschen, was denn das für Dekadente, weil es einfach nicht zu linken Szene dazugehörte.
Kann man sagen, dass das eine Zäsur war, wie auch die andere Seite mit der Radikalisierung derer, die zur Gewalt gegangen sind und die anderen, die gesagt haben...
Es war schon so, ja. Ich glaube, das war tatsächlich so. Und es gab natürlich... Ich habe vorher gesagt, ich war gegen diesen Begriff Anarcho-Rumpel-Rock.
Ja, das weil war ja auch eine Provokation
von mir. Es gab ja in der Zeit die Songschreiber, die Songmacher und das waren dann die Aufrufe zu, das waren eben genau nur Texte und Lieder, die in eine bestimmte Zeit gehört haben. Und das war eben Rio nie. Mhm. Er war für mich einer der größten Künstler, der Poesie gemacht hat, der wunderbare Texte gemacht hat. Und die sind ja heute immer noch richtig und gut. Und das war das eine. Es war ein Anspruch, so hätten sie es damals natürlich nie formuliert, aber es war ein Anspruch, auch Musikkunst zu machen. Mhm. Und das haben sie geschafft mit ihrer Musik. Und es war eben nicht dieses so, wenn wir schreiten Seite an Seite oder Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Und das zweite war, und das war tatsächlich, glaube ich, dass manche in der Szene, es waren ja nicht alle, aber manche in dieser linksradikalen Szene dann vorgeworfen haben, dass die Scherben, dass Rio plötzlich so Privatscheiß singt. Mhm. Und überhaupt nicht begriffen haben, dass er als erster Sänger, der sich offen zu seinem Schwulsein bekannt hat, der Ich will ich sein gesungen hat, Anders will ich nicht sein, Raus aus dem Ghetto, Hallo, hallo, hier ist die Irrenanstalt, der das Private politisch gemacht hat. Denn wie ich in einem Land leben kann, wie frei ich leben kann, auch als Person mit meiner Liebe, das hat ja ganz viel auch was mit einer Revolution zu tun. Und das ist ganz oft angekreidet worden. Also zum Beispiel Halt dich an deiner Liebe fest. Ein wunderbarer Lieblingssong. Ja, aber das ist natürlich kritisiert worden. Das ist nicht der Aufruf zur Revolution, weil sie gar nicht begriffen haben, dass die Revolution oder die Veränderung natürlich auch in den Verhältnissen, in den Geschlechterverhältnissen, in der Anerkennung von LGBTIQ und so weiter angeht. Aber was schon gestimmt hat und der Rückzug nach Fresenhagen, und das war immer eine Debatte, die Scherben waren natürlich eine extrem politische und eine extrem linke, emanzipatorisch, Befreiung und so, das hat alles eine große Rolle gespielt. Aber man hat sie immer mehr versucht, ja, wie das Eigentum der linken Bewegung zu behandeln. Also es war fast erwartet worden, dass nach einem Konzert, dass man dann eben auch ein Haus besetzt. Oder es ist erwartet worden, dass nach einem Konzert man natürlich in einer Wohngemeinschaft schläft und wo die Betten möglichst nicht frisch überzogen sind und wo die Klotür ausgehängt ist. Und also es war wie so ein Besitz. Die Scherben waren sozusagen Eigentum von der linken Bewegung, und das hat Rio und hat die Band einfach verrückt gemacht und hat gesagt, das lassen wir nicht zu. Es ging dann auch so weit, dass die gedacht haben, sie machen so die Ansage, welche Stücke zu spielen sind, also auf Zuruf. Und Rio hat mal bei einem Konzert gesagt, ich bin auch keine Musikbox, wo ihr reinbrüllt und wir spielen das. Wir spielen, was wir wollen. Und und meine Aufgabe war tatsächlich dann, dass wir eben nicht mehr in Wohngemeinschaften übernachtet haben, wo dann erwartet wurde, die ganze Nacht durchzudiskutieren und sonst irgendwas, sondern wo es auch Rückzug gab.
Ja.
Und dafür wurde man dann kritisiert, das sei schon eine Etablierung, das sei ein Verrat. Und das war wirklich extrem hart und eine extrem harte Auseinandersetzung.
Aber das ist doch Stefan.
Ja, und ein Punkt war natürlich, den darf man nicht unerwähnt lassen, sie hatten permanent Geldmangel. Also der Kühlschrank in der WG war permanent leer, weil ihre Auftritte sollten möglichst nichts kosten. Sie hatten irgendwann mal, ich glaube, am Anschluss von Musik kann eine Waffe sein, gesagt, dass sie gerne für jeden spielen möchten, also offen sind für Angebote für jeden spielen, aber das wurde so begriffen, ja, kommt vorbei und ihr spielt für uns auch kostenlos. Sie haben also in WGs gespielt, sie haben überall haben sie gespielt und sie haben einfach nichts verdient dabei. Mhm. Ich glaube, der Höhepunkt war die Geschichte, als sie in einer Kommune spielen mussten und dann vorher die Treppen hochschleppten und dann oben gesagt haben, sie müssten einen Solidaritätsbeitrag zahlen. Woraufhin Rio dann ja wohl gemäß macht kaputt, was euch kaputt macht, den Tisch, der mit den Stullen durch die Wohnung geschmissen hat und alles wieder runtergetragen hat. Also das war schon auch eine schwere Zeit. Also sie hatten auch dann irgendwann
mal... Naja, es war eine brutal schwere Zeit. Ich habe zwar gelernt, dass sich Reichtum nicht über den Kontostand bemisst, aber er bemisst sich eben auch über den Kontostand. Und es war schon brutal anstrengend. Und tatsächlich war es so, dass in der Zeit dann Ende der 70er, Anfang der 80er, als Grönemeyer und Bab und die Hosen dann ein paar Jahre später, die haben selbstverständlich hohe Eintrittspreise schon genommen. Das war selbstverständlich. Und das war bei Scherben undenkbar. Mhm. Also ich weiß noch, ich habe gekämpft, dass wir 19 Mark Eintritt nehmen durften. Und dann warst du plötzlich Verräter, dann warst du plötzlich Geldsack und dann schmeißen sie dir Geld auf die Bühne. Oder in Zürich, da haben wir Anfang der 80er Jahre gespielt, da war die Parole in der Stadt, Tonsteine sterben, weil man uns als, wenn man die Band als Verräter an der Sache, an der eigentlichen Sache gesehen hat. So, die Band, die gehört uns, und was muss die tun für die Revolution? Und das war die Band eben nicht, die hat niemand gehört, außer sich selber.
Und dabei ging es nicht mal nur um Eintrittspreise. Sie haben mal eine Bühnenanweisung geschrieben. Also nur einfach mal, wir möchten Bühnenhelfer haben. Da wurden sie dafür angefeindet. Leute, wie könnt ihr als Tonschein eine Bühnenanweisung uns geben, dass wir etwas tun sollen? Also die Situation war wirklich verfahren. Und sie trug auch dazu bei, dann später Berlin, glaube ich, zu verlassen, weil der Druck war einfach wahnsinnig groß. Auf jeden Fall beginnen sie im Mai 1974. Da beginnen sie mit den Aufnahmen zu Wenn die Nacht am tiefsten ist. Und im April 75 sind sie fertig und im September dann erscheint das Album. Vorher, wir haben viel drüber geredet, am 1. Juni 75 verlassen sie Berlin, und ich sag jetzt mal, nach dem allem, was wir gehört haben, sie fliehen schon vor der dogmatischen Linksszene aus Land. Für 50.000 Mark kaufen sie sich einen redgedeckten Bauernhof im nordfriesischen Fresenhagen. Und müssen erstmal alles reparieren, weil ich glaube, da regnet es durch. Und sie leben, glaube ich, du wirst uns da ja mehr erzählen davon, natürlich auch ein gewisses Landleben. Sie nehmen als Erntehelfer teil, bekommen dafür auch was zu essen. Es ist ein ganz anderes Leben als in Berlin. Und auch das Album ist schlussendlich ganz anders als das, was wir vorher gehört haben.
Genau, und darauf wollte ich nämlich zurückkommen im Bezug auf meine provokante Äußerung von Rumpelrock. Es zeichnet sich schon aus, dass das Album sehr viel musikalisch sehr viel feiner produziert ist und auch sehr viel subtiler. Also das wollte ich zum Ausdruck gebracht haben. Aber jetzt du, Claudia, warum ist es für dich ein Meilenstein?
Es ist ein Meilenstein, weil es die Stimme einer Generation ist, weil es der Sound einer Generation ist. Es ist der Sound auf der einen Seite, du bist allein, wie komme ich aus dieser Einsamkeit, aus diesem Alleinsein raus? Wie komme ich raus, wie sehe ich Zukunft? Es ist, immer wieder kommt die Sonne. Wir gehen ins Licht, wir werden die Sonne sehen. Und wenn alles ganz schlimm ist, dann ist eben dieser Satz, wenn die Nacht am tiefsten ist, also wenn du glaubst, es geht überhaupt nichts mehr, dann ist aber doch der Tag am nächsten. Also es ist ein lyrisches, optimistisches Album, das Kraft machen soll. Steig ein, mach mit. Wir haben eine Zukunft, aber wir müssen was dafür tun.
Den Meilensteine-Podcast gibt es in der ARD Audiothek und wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Ich würde gerne mit dem Titeltrack des Doppelalbums einsteigen. Das ist der Opener der zweiten LP. Schon interessant. Die erste macht mit Heut Nacht auf, ein Song, der die Freiheit der Nacht feiert, während die Nacht am tiefsten ja etwas Bedrohliches hat. Sich aber sozusagen schon ein Silberstreif der Hoffnung, Claudia hat es gerade schon gesagt, am Horizont abzeichnet. Hier kommt der Titeltrack des Albums, Wenn die Nacht am tiefsten. Das ist schön, wie die Nummer schleppt, ne? Also,
damn.
Ich war oft am Ende, fertig und allein. Alles, was ich gehört hab, war, lass es sein. So viel Kraft hast du nicht, so viel kannst du nicht geben. Geh den Weg, den alle gehen, du hast nur ein Leben.
Und dann wird's langsam wieder positiv, ne? Also.
Doch ich will diesen Weg zu Ende gehen. Und ich weiß, wir werden die Sonne sehen. Wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am nächsten.
Wow, ein Mutmachsong. Empowerment würde man das neudeutsch wahrscheinlich nennen. Und es gab ja durchaus Gründe für die Band, die linke Szene und Rio Reiser persönlich, sich selbst und Kraft Mut zu sprechen. Claudia, du hast es eigentlich schon gesagt, ne?
Es war eine richtig, richtig brutale Zeit. Und später haben sich dann ja die sozialen Bewegungen auch gegründet, die Frauenbewegung, die Eine Weltbewegung, die damals Schwulenbewegung vor allem, die Umweltbewegung. Und da zu sagen, Mensch, wir haben eine Perspektive. Ich sehe jetzt keine Sonne, ich sehe keine Sterne und das Land, das wir suchen, liegt in weiter Ferne. Doch ich will diesen Weg zu Ende gehen und ich weiß, wir werden die Sonne sehen. Also dieses, komm, wir haben doch die Kraft und wir wollen dahin. In dieser 75er-Platte, da geht es ja wirklich um Land in Sicht, das ist auch ein wunderschöner Song. Land in Sicht, singt der Wind in mein Herz. Also es ist eine unfassbar emotionale Aneignung dessen, was mir auch gehört. Dieses Land ist auch mein Land. Das ist auch mein Land. Das gehört nicht nur den anderen. Und nach dieser Platte kommt dann ja ein viel stärkerer Rückzug. Ein viel stärkerer Rückzug ist dann in der Doppel-LP der Schwarzen endet in 1980. Die wird viel verschlüsselter und vielleicht musikalisch die beste, aber nicht so offensiv. Und die 75er, die war offensiv, aber eben nicht, wir setzen jetzt auf Gewalt, sondern wir setzen auf die Kraft auch von Liebe und auf die Hoffnung und auf wir sind viele und es ist unser Land.
Stefan, du schreibst mir immer zu jedem Song, den wir besprechen wollen, ein paar Stichworte auf. Hier hast du geschrieben, der Song sei ein schönes Beispiel der Hoffnung und ich finde, das setzen die auch musikalisch sehr schön. Und besonders ist mir da dieser akustische Silberstreif am Horizont beim Schlussakkord aufgefallen. Aber wie schaffen die Scherben es, diese drohende Resignation mit Ermunterung sozusagen musikalisch auszudrücken? Also von der Resignation zur Ermunterung.
Also es ist relativ einfach und ich glaube, jeder kann es auch hören. Du hast diesen Teil der schwarzen Nacht, diese Einsamkeit, diese Verlorenheit.
Da, wo es so schleppt.
Als es sehr rockig ist, als es schon so noch so eine Brock-Rock-Anmutung hat eigentlich. Auch, ja, ich möchte sagen, musikalisch auch eine gewisse Aggressivität, über die dann diese einzelnen Thesen formuliert werden von Rio. Und wenn er dann sich dem Tag nähert, der Hoffnung, dem Licht, dem... Wie geht es weiter, dem Aufbruch? Weil Claudia hat es auch angedeutet, ich glaube, das ganze Album handelt auch von Aufbruch und nach vorne gehen. Und wenn wir in diesen Bereich kommen, er hat für alle doch ein bisschen nerdig, das Ganze steht irgendwo in C-Dur. Ja. Es wird während der Strophe, dreht sich alles aber nicht um den C-Dur-Bereich selber, um es mal so auszudrücken, sondern um einen anderen Bereich. Das ist E-Moll, wir sind E-mollig, so als Ausdruck von Traurigkeit. Mhm. Es ist auch nicht im Zentrum der Tonart und es wechselt dann, sobald dieses Klavier kommt, ins Zentrum. Wir haben plötzlich A-Moll, was zu diesem C-Dur als parallele Molltonart dazugehört und das merkt man auch. Mhm. Einfach, es verändert sich nicht nur von der Instrumentierung, weil plötzlich dieses wunderbar schöne Klavier kommt und die harten Rockgitarren weg sind, sondern es hat auch ein ganz anderes harmonische Grundlage, die, wie auch wenn man nicht wissen, woher sie kommt, man spürt es einfach, dass es so ist. Und am Ende ist natürlich der Schlussakkord eine wunderschöne Lösung.
Wenn die Nacht am tiefsten ist der Tag am
Der Schlussakkord ist natürlich dann so ein Hoffnungsgeber, weil wir haben vorher, ich habe es eben erwähnt, das Stück dreht sich da um E-Moll, ja. Also mehr um im Allgemeinen oder in der Musiksprache zu sein, um eine traurige Tonart. Und zum Schluss gehen sie wieder zurück, aber nicht zu E-Moll, sondern zu E-Dur natürlich. Mhm. Und das merkt man auch, du hast dadurch dieser Aufbruch, dieser scheinende Akkord plötzlich im Gegensatz zu dem Molligen, was du vorher hast. Und das ist ein klares Signal zu, es geht weiter, es hält sich auf. Also habt Hoffnung. Also Hoffnung ist auch natürlich ein Riesenthema.
Das ist eigentlich ein Konzeptalbum auf dem Album, zum Thema Hoffnung, ne? Woher kommt
das? Aber das ist die ganze Platte, ne? Das fängt an mit heute Nacht, mit heute Nacht. Und es ist heute Nacht, lass uns durchbrechen, was uns trennt. Heute Nacht oder Samstagnachmittag ist dann eher das in sich ruhende Friesenhagen-Gefühl. Dann wird's ein bisschen härter, nimm den Hammer, das ist dann wieder die Axt. Das ist dann, aber lass dir nichts gefallen. Oder dann, ich geh weg, das hat ja was, ich geh weg aus Berlin, ich komme aber an, aber ich komme zurück. Ich suche mir was Neues. Ich denk an mich, ich komme zurück zu dir. Oder wir sind im Licht, also Licht spielt eine große Rolle, Sonne spielt eine Rolle, die Sterne spielen eine große Rolle und komm an Bord, also mach mit, steig ein. Und ich glaube, das ist extrem wichtig und vielleicht hat es auch was mit Friesenhagen zu tun. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, diese Truppe, die da in Berlin in den Wohngemeinschaften war, in dieser extrem politischen Szene, wo sich wirklich alle getroffen haben. Aber es gab dann die Absage, nein, mit dieser Gewalt wollen wir nichts zu tun haben, wir wollen raus. Und dann landen die in Friesenhagen auf diesem alten Bauernhof. Also redgedeckt ist auch ein bisschen übertrieben, weil tatsächlich, es hat reingeregnet, es war die ganze Zeit immer ist was zu reparieren gewesen, aber es war im Nirgendwo, im Nichts, es war still, es war Wind, es war Sonne, es war Natur, es war Luft, es war für manche überhaupt nicht auszuhalten. Die sind dann wieder zurück nach Berlin. Ihr müsst euch mal vorstellen, da kommt so eine Band in den nördlichsten Zipfel, was das dort für eine Begegnung war mit den Ureingeborenen.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen, aber das erzähle ich nach einer positiv. Späteren Stelle hier.
Es war total positiv, weil tatsächlich die Scherben dann auch beim Ernteeinsatz waren. Ja. Und wir hatten eine unglaublich gute und enge und freundliche Nachbarschaft. Man hat sich nicht jeden Tag gesehen, überhaupt nicht. Aber es war diese Einflüsse dort zu leben. Lanrue hat Rapsi, sein anti-autoritär erzogenes Pferd, dort gehabt. Fritz war da, der Hund. Eddie der Kater, Fritz der Hund und dann ein frauenfeindlicher Geißbock. Also es war wirklich ein komplett neues Leben und ich glaube, das spürt man auch. Ich meine, später hat Nina Hagen da ihr erstes UFO gesehen. Also es war
ein Kraftort.
Ja.
Woher kommt eigentlich der Song bzw. Albumtitel? Ist das eine allgemeine Redensart, ein Bibelzitat oder gar von Ho Chi Minh? Also man weiß es nicht so genau. Ich habe nichts gefunden, wo man es genau sagen konnte. Weißt du Näheres, Claudia?
Nee, ich weiß nichts Genaueres, aber der Bibel war bei Rio immer auf dem Nachttisch gelegen, tatsächlich. Es kommt eigentlich immer vor, auf jeder Platte kommt irgendwas vor, was mit Bibel zu tun hat. Und es kommt immer ein Stück, was ein Karl-May-Titel war. Alle Karl-May-Bücher hatte er und da kommt auch immer eins vor. Aber ich weiß es nicht genau. Außerdem würde
Karl-May und Karl Marx, und ne?
Karl-May und Karl Marx, das war untrennbar verbunden. Und jeder und jede würde dir auf diese Frage eine andere Antwort geben. Ja. Das war bei Scherben immer
so. Ja gut, Nickel Ballard hat es deutlich natürlich Ho Chi Minh geschrieben. Ja. Allerdings, glaube ich, war das auch so ein bisschen Agitation, was den Titel angeht. Ich glaube persönlich, es gibt noch eine Lösung, hatte ich mal gelesen, das ist ein Zitat eines britischen Geistlichen, 17. Jahrhundert, the darkest hour is just before the dawn. Aber ich bin eher deiner Meinung, denn wir kommen nachher noch zu Rio und seiner Religiosität, das muss man erfahren. Und ich glaube, das ist schon so eine, wir haben in der Bibel viel dieser Analogien zwischen natürlich Dunkelheit und Licht und Erlösung durch das Licht, auch Gott ist Licht, das haben wir nachher auch noch, glaube ich, so. Ich glaube, dass es schon da aus der Ecke her stammen kann. Er war stark religiös, er hatte natürlich mit der Kirche so als Institution nichts zu tun, aber er konnte mit Gott was anfangen.
Mhm. Spannend ist auch das Cover-Artwork, wo wir schon gerade beim Titeltrack waren. Vorne sehen wir noch eine Reminiszenz an die Westberliner Hausbesetzer-Szene, das besetzte Bethanienhaus, du hast es erwähnt, auch Rauchhaus genannt, von der Szene, nebst Bewohnern.
Das ist ein Großteil der Band und da sieht man auch Frauen. Diese Band hat sich ja von anderen Bands in dieser Zeit massiv unterschieden, positiv unterschieden. Also das war ja oft, in Fresenhagen kamen ja oft Bands dann an und waren da zu Besuch und was weiß ich. Der war schon nochmal so der Rock'n'Roll-Macker-Typ, war da schon auch sehr vordringlich. Und das war bei Scherben eben nicht und da waren eben Frauen auch dabei. Und die Tatsache, dass Rio schwul war und das sehr offen und selbstverständlich gelebt wurde in Fresenhagen. Es war eine andere Grundstimmung zueinander.
Auf der Plattenhülle selbst gibt es dann einen Brief an die Fans, der lautet, vor 2 Jahren haben wir die letzte Platte rausgebracht, jetzt ist 1975 und inzwischen ist viel passiert, überall und auch bei uns. Vor 2 Jahren waren wir noch 5 Leute, jetzt sind wir 16, im Alter zwischen 14 und 33, aus den verschiedenen Berufen. Auf dieser Platte findest du, was dabei rausgekommen ist. Manche Songs sind schon 5 Jahre alt, zum Beispiel Wenn die Nacht am tiefsten ist und Samstagnachmittag. Manche wurden erst in letzter Minute getextet, vertont und aufgenommen, zum Beispiel Heute Nacht, Steig ein. Naja, wirst du ja schon hören. Vergiss nicht, uns zu schreiben, wie dir die Platte gefallen hat. Tschüss, Tonsteine Scherben. es wird nochmal klar, dass sie sich als Musikerkommune sehen und das Backcover ist dann eine ganz wilde Collage. Man könnte sagen, eine News- oder Nachrichtencollage aus verschiedenen Epochen, von der Titanic bis zur Entführung von Peter Lorenz. Lauter so Zeitungsausschnitte. Erinnert mich spontan an We Didn't Start the Fire von Billy Joel, jetzt als Song umgesetzt. Das ganze Design ist eigentlich absolut stimmig. Also trotz der antikapitalistischen Haltung wussten die Scherben ganz genau ihre Zielgruppe optisch und mit dem Grafikgedanken anzusprechen. Vermarktung ist dann wieder ein anderes Thema, Claudia.
Das war der Anspruch, ein tolles Produkt zu machen. Und zwar auch ästhetisch, wenn ich das mal sagen, man hat da nicht von Ästhetik geredet, aber das hat eine große Rolle gespielt. Und die Vermarktung, ja, die Vermarktung war das Problem zum einen, weil es tatsächlich keinen Zugang zu den öffentlich-rechtlichen Sendern gab. Also da wurde halt nichts gespielt im Radio. Für Rio war das auch nicht so einfach dann. Ja. Der Wechsel, er hat es dann über Annette Humpe und andere, die geschafft, oder Marianne Rosenberg und was weiß ich. Aber wir haben eben versucht, diese Alternativen durchzuziehen. Wir haben den alternativen Vertrieb aufgebaut, wir haben die Platten selber gepresst, wir haben gesagt, wir wollen nicht uns verkaufen an die Industrie. Und das ist später dann in den 80er Jahren von einer etablierten linken Szene, also wo die großen linken Revoluzzer dann in der Zwischenzeit Professoren an Universitäten waren und viel Geld hatten, die sich dann beklagt haben, dass aber der Sound der Platten nicht so gut gut ist wie bei Bapp oder bei Grönemeyer oder bei sonst jemand. Mhm. Und dann könnte ich nur sagen, naja, gut, wir haben halt viel, viel weniger Geld, um eine Platte selber zu produzieren, wo die Studios in die anderen Bands schon richtig rein investiert haben. Und ich weiß noch, Rio hat ja für einen Film 77 hat er für Johnny West, da hat er die Titelrolle gespielt in dem Film von Roald Koller, da hat er dieses Filmband in Gold bekommen. 180 Gramm war das schwer und mit dem Filmband in Gold sind wir dann später auf die Sparkasse gegangen nach Leck oder Niebüll und haben dann gesagt, bitte nehmt das Filmband und dafür brauchen wir aber Geld für eine Plattenproduktion.
Ich habe ja eben schon mal eingehakt bei dem Kommunengedanken der Band. Das klingt alles so, als wenn das sozusagen eine Erfindung von 68 und folgenden Jahren wäre. Das ist aber nicht so. Die städtische Kommune wie auch die Landkommune, die sind ja von der Idee her viel älter. Alternative Landkommunen gab es in Deutschland schon im 19. Jahrhundert, angestoßen durch die Lebensreformbewegung. Und nach dem Ersten Weltkrieg bis Mitte der 20er Jahre gab es einen regelrechten Boom solcher alternativer Lebensgemeinschaften, auch zum Beispiel in Berlin oder eben auf dem Land. Warum ich das erzähle? Meine Großeltern haben zum Beispiel 18 eine Landkommune am Edersee gegründet. Sie hatten einen jugendbewegten Hintergrund und einer der Gründe damals war eben auch, auf dem Land zur Ruhe zu kommen nach dem Krieg und mit diesem völligen Wahnsinn, der für diese Generation dann in großen Städten losbrach nach der Revolution, wo plötzlich alles anders war. Mein Vater ist noch dort geboren in der Kommune. Mir ist es immer sehr wichtig zu erzählen, dass diese Kommunen der späten 60er und 70er Jahre an solche Traditionen angeschlossen haben. Ob sie es wussten oder nicht, weiß ich nicht. Vielleicht war das aber auch alles nur verschüttet, denn natürlich waren diese Landkommunen in den 20ern nicht homogen von lupenreinen Demokraten besetzt. Es tummelten sich da auch wirklich ein buntes Volk und einige sind auch richtig braun geworden und das lag nicht an der Sommersonne bei der Ernte. Daran erinnert man sich dann auch wieder nicht so gerne, aber ich finde es spannend, dass es diese Kontinuität gab, auch Künstlerkommunen. Und ich weiß zum Beispiel, dass auf der Kommune meiner Großeltern, den Hof hat er noch privatwirtschaftlich geführt und dann irgendwann verkauft aus gesundheitlichen Gründen und dann ist da eine Pension reingekommen und die Leute, die das als Pension betrieben haben, haben sich immer gewundert, warum so viele Musiker da absteigen so viele Musikanten, weil die eben aus dieser jugendbewegten Szene kamen und es einfach noch kannten. Also das war nur so ein kleiner Exkurs, weil ich das so spannend finde, dass das jetzt keine Erfindung von Tonsteine Scherben war. Es ist eigentlich eine ganz alte Tradition.
Ja, es ist eine alte Tradition und Kommune hat ja so ein komisches, wird auch oft mit so einem, hat oft so ein Klischeebild, was Kommune oder dann mit Musikern, das ist dann Sex und Rocks und Rock'n'Roll und was weiß ich. Ja. Ich habe immer gesagt, eigentlich war das in Friesenhagen eine wirkliche Familie. Es war eine Familie mit Freundinnen, Freunden, mit Tieren, noch einmal mit Fritz, mit Eddie, mit dem Ziegenbock, mit Rapsi es wurde auch darauf geachtet, wie in der Familie. Also es gab gab das Frühstück an einem riesengroßen Tisch. Es gab einen riesengroßen Tisch in der Küche. Das war der große gemeinsame Raum. Und da gab es Frühstück von morgens, was weiß ich. Also in meiner Zeit war ich immer die Erste, so morgens um 9 oder 10. Und dann kam Rio und dann, das ging bis nachmittags um 5, weil das Problem war, es gab nur ein Bad. Und ein Badezimmer. Und Rio hat exzessiv lange immer das Bad benutzt. Er wollte immer Badewanne und so. Das war ganz wichtig. Aber das war dann eben, und abends ist gekocht worden und abends gab es ein Abendessen. Und wenn eine Tischdecke sauber war, dann war auch eine Tischdecke auf dem Tisch oder da waren Blumen auf dem Tisch. Jeder hatte so eine bestimmte Spezialität, wie gekocht wurde. Rio war der beste Suppenkoch aller Zeiten. Und man saß zusammen und dann ist gespielt worden, Stadt, Land, Fluss und was weiß ich. Und manchmal ist auch geraucht worden, nicht nur Zigaretten. Aber es war eine Familie und es sind viele Freunde immer gekommen. Manchmal war es echt too much, wenn dann Hafenstraße aus Hamburg aufgetaucht, die einem dann erklärt haben, wie Revolution zu sein hat. Da bin ich dann aus dem Fenster abgehauen. Aber es kamen auch Freunde, die ein bisschen wohlhabender waren, die sind dann gekommen, haben dann den Kühlschrank voll gemacht. Verwandte, meine Oma hat Pakete geschickt mit Kuchen und Kaffee. Also es war Familie.
Das war tatsächlich bei meinen Großeltern auch so. Dass die zweite Nummer auf der A-Seite der ersten Scheibe ist Samstagnachmittag. Die Scheiben können sich auch mal ganz entspannt zurücklegen. Wir gehen mitten rein in den Song.
Papa kippt ein Bier und ich sitz auf der Straße und hab die Welt vor mir. Ein Bullenauto fährt langsam vorbei und wartet auf eine Schlägerei.
die Sirene.
Ja, aber es ist
Gitarren-Sirene.
Irgendeiner ruft Hallo und fragt nach der Zeit. Und ich sag, bleib ruhig, es ist bald soweit. Und er lacht und geht weiter der Sonne entgegen. Die Sonne lacht auch, frag mich nicht weswegen.
Samstagnachmittag, meine Lieblingszeile im Song. Irgendeiner ruft Hallo und fragt nach der Zeit und ich sage, bleib ruhig, es ist bald soweit. Ich finde diese beiden Zahlen, die treffen so gut den Geist des ganzen Albums. Dieses Leute, verliert euch nicht im blinden, ignoranten Aktionismus, lasst den Dingen Zeit, schaut euch selber um, kümmert euch um euch, steckt so viel drin, Claudia.
Und er lacht und geht weiter der Sonne, wieder ist die Sonne, ne? Er geht der Sonne entgegen und die Sonne lacht auch, frag mich nicht, weswegen. Also ich meine, das sind, das ist für mich, ich habe ganz, ganz viel von Rio gelernt. Ich habe von Rio gelernt, dass so ein Text oder eine Textzeile oder ein, manchmal ist es ein Wort, dass das nicht einfach so vom Himmel runterfällt, sondern dass du da arbeitest dran. Der hat unglaublich gearbeitet an solchen Texten. Das hat auch manchmal ganz, ganz lang gedauert, bis dann so ein Text steht. Aber die Songs, die haben eine so große Kraft, dass sie auch 50 Jahre später immer noch stimmen. Ja. Wenn die Nacht am tiefsten ist, der Tag am nächsten. Ich kenne x Leute, die das heute für sich absolut richtig finden und singen. Oder halt dich an deiner Liebe fest. Ja. Das war in schwierigsten Zeiten auch für mich so ein Liebling. Die sind zeitlos und die sind einfach gute, ganz, ganz, ganz gute Texte. Es waren nicht nur tolle Musiker. Longrue hat ja ganz viel komponiert. Und Rio hat auch viel komponiert und Rio hat aber vor allem eben auch die Texte gemacht. Und es war Arbeit. Das ist nicht einfach hingerotzt. Ja, nicht. Nee, es ist nicht einfach linker Agitprop, Rumpelrock, sondern
da haben wir's wieder. Es
ist, das hat sich festgesetzt.
Ja, das bleibt einfach.
Stefan. Nein, da, ich will da auch kurz anhängen, das ist ja genau das, weil ja auch immer wieder im Zusammenhang mit den Scherben auch das Wort Punk zum Beispiel fiel. Ja, das gab es auch. Und das ist genau das, was Claudio beschrieben hat. Das unterscheidet halt diese Band in ihrem klaren Konstruktion und auch in der Komposition der Songs vom Punk. Natürlich die Kraft und dieses Rohe im Song, das ist natürlich eine Sache, die wir auch dem Punk zuschreiben können. Aber von der Art und Weise, wie die Stücke geschrieben wurden, wie sie erarbeitet wurden, gerade zu der Zeit, no ist eine ganz, ist andere, ja ganz andere Attitüde.
Stefan, du hast die entspannte Haltung gehört, oder wir haben die entspannte Haltung gehört, das ist das eine. Wie die Band das aber in Musik umsetzt, ist nochmal was ganz anderes. Und das ist sowohl musikalisch als auch klanglich absolut stimmig zum Text, wie ich finde.
Ja, der Text existierte ja schon ein bisschen länger. Das war ja aus dem Theaterstück der Roten Steine. Ich erwähnte ja diese Lehrlingstheatergruppe. Und weil ich kurz einhaken muss, weil wir die ganze Zeit über Vriesenhagen gesprochen haben, weil dieser Song war ja eigentlich noch vor Vriesenhagen.
Ja, ist ja 5 Jahre vorher, das hat steht ja im
Und ich manchmal glaube, dass in diesen Titeln diese Sehnsucht nach Vriesenhagen im Prinzip schon Ausdruck war. Yeah. Also dass innerlich schon diese Sehnsucht bestand, wir müssen irgendwie woanders hin.
Ja. Yeah.
Ich habe den Aufbruchsgedanken ja schon mal erwähnt, der auch in diesem ganzen Album steht. Und sich daraus auch dann natürlich für die Band selber das Ganze dann umgesetzt hat in Wirklichkeit. Ja, dann machen wir es auch. Ja. Ja, dann brechen wir auch auf und dann sind wir in Vriesenhagen. Musikalisch ist das der Song einfach auch für die Scherben eine ganz neue Entwicklung. Also die Ansage war ja klar, Longrue hat ja vorher schon klar gesagt, ich will mal bessere Musik machen. Ja. Das war für ihn ganz klar, mal weg vom Rumpelrock.
Was hab ich bloß angestellt?
Und eine Sache war auch, die hatte er auch für sich klargestellt, er war es wohl auch leid, im Anschluss an Konzerte oder an Auftritte zu diskutieren. Also er war selber auch der Meinung, er wollte gerne für die Leute einfach spielen und sie vielleicht auch, ich sag's jetzt, er hat es mal so formuliert, sie auch zum Tanzen zu bringen.
Ja.
Ja, und wenn man dann einen neuen Schlagzeuger hat, der zufällig noch Funky Karl Kürzner heißt, ich meine, da ist der Name schon Programm. Er heißt deshalb Funky, weil er ursprünglich eine Anzeige aufgegeben hatte, weil er eine Funkband gesucht
hat. Das hört man ja auch.
Also wissen wir auch, was so seine Vorlieben waren und genauso ist der Song. Das ist groovy, das hat Soul, das hat diese Background Vocals, die erinnern mich so ein bisschen Kennt ihr noch Ozzy Bissa, dieser afrikanischen Band? Hey, das erinnert mich ein bisschen so da. Wir haben plötzlich in einem Stück nicht gehört. Wir haben Saxophon dabei. Auch das war relativ neu für die Scherben natürlich. Ja. Es ist super entspannt. Keine verzerrten Gitarren. Das ist laid back. Das ist ein sanfter Groove. Wir haben auch zum ersten Mal auf der Platte, und da hören wir es deutlich, diese Wawa-Gitarren. Auch das ist neu. Ja, das ist auch
dieses, funky.
Ist auch funky. Ist auch so ein afroamerikanisches Element, das da mit eingebracht wird. Böserweise könnte man sagen, es sind die musikalischen Mittel des Klassenfeinds, aber das wollte ich nicht erwähnen. Und diese ganze Stimmung, die ist wirklich neu und die bringt auch auf dieser Platte, weil es Claudia erwähnt hat, auch diese Ruhe und diese ein bisschen Normalität im Alltag, in diesem wilden Alltag in Berlin, finde ich.
Das zeichnet aber eben dieses Album aus, ne, musikalisch, dass das eben alle Einflüsse aufsaugt förmlich. Ne? Wir hatten zu Beginn der Show ja schon von der großartigen Art und Weise gesprochen, wie Rio Reiser Liebeslieder interpretiert. Ein wunderschönes Beispiel auf Wenn die Nacht am tiefsten, halte ich an deiner Liebe fest. Und das ist ja auch, Claudia, einer deiner Lieblingssongs, hast du ja eben schon erwähnt. Ne? Hier kommt Halte ich an deiner Liebe fest.
Wenn niemand bei dir ist, denkst, dass keiner dich sucht. Du hast die Reise ins Jenseits vielleicht schon gebucht. Und all die Lügen geben dir den Rest. Halt dich an deiner Liebe fest. Halt dich an deiner Liebe fest.
Also ich kann verstehen, Leute, die Tonsteine Scherben so als anders wahrgenommen haben und die plötzlich diesen Song gehört haben.
Du meinst diesen Privatquatsch?
Ja, nein, ja.
Aber das waren ja die.
Das muss wirklich auch Leute enttäuscht haben.
Also das muss man ja sowieso sagen, dass ich glaube, Rio mit Abstand der beste Liebesliederschreiber aller Zeiten ist. Das ging ja bis zum Ende seines Lebens. Also Für immer und dich hat er in seiner Solozeit. Absolut. Das ist für mich einfach das definitive Liebeslied. Und das, aber Halte ich an deiner Liebe fest, es drückt ja auch aus, was in der Zeit los ist. Und es gibt ja auch Menschen, die in dieser Zeit so verzweifelt waren, dass sie gesagt haben, ich kann nicht mehr, und sich das Leben genommen haben. Ja. Und es gab es eben auch im Umfeld der Scherben. Und deswegen, du hast die Reise ins Jenseits vielleicht schon gebucht. Die Reise ins Jenseits heißt, du willst dich, du willst das Leben nehmen. Du bist so verzweifelt, du weißt nicht mehr. Bitte hör auf, nimm das. Und dann kommen noch die ganzen Lügen dazu. Das gibt dir dann komplett den Rest. Und deswegen halt dich doch an deiner Liebe fest. Und dann kommt wieder der Frühling. Dann kommt die Seele, die brennt. Und dann wachst du aus, du hast Träume und du wachst auf und du hast aber niemanden, der bei dir pennt. Und also das ist sehr persönlich, extrem persönlich, und trotzdem wieder gibt es einem Stärke und gibt es einem Hoffnung, weil du musst raus aus dem, dass du nicht mehr weißt, wie es weitergeht. Und ich glaube, in dieser Zeit war das schon so ein Grundgefühl, viele jetzt mal jenseits von dem privaten Katastrophen oder der Einsamkeit oder sonst irgendwas. Aber es war so ein Grundgefühl, wie soll das eigentlich weitergehen? Ja. Und woran kann ich mich festhalten? Und das ist so ein Song, der auch viel Sehnsucht nach Liebe von Rio beschreibt. Mhm, denn das war nochmal, er war der Erste, der sich offen geoutet hat, der offen schwul war in der Zeit, wo das mitnichten angesagt war oder mitnichten erlaubt war. Mhm. Und das war unglaublich mutig, da zu seiner Liebe zu stehen. Aber es war natürlich auch hart, Liebe zu finden.
Ja, Stefan.
Er hatte natürlich am Anfang sich schwer getan, Claudia, muss man sagen, mit seiner Homosexualität. Er war sehr schüchtern. Er hatte seinen Bruder relativ früh gestanden. Der sagte, ich bin froh, dass ich einen Bruder habe, der schwul ist. Aber er selber hat sich sehr schwer damit getan am Anfang. Hatte dann Kontakt zu Rosa von Braunheim. Aber er traf dann natürlich auch so Leute wie Conny Littmann, kennen wir noch vom St. Pauli-Theater dann später, der ja viel früher. Ja, der auch viel früher, muss man sagen, sich da geoutet hatte und der ihm dann auch Mut gab. Auch Rosa von Braunheim gab ihm da Mut und hatte ihm ja dann auch gesagt: Pass auf, wenn das für dich so wichtig ist, und dann mach auch mal die nächste Platte persönlicher, beton das mal, bring dieses Element, deine Sehnsucht, verton das einfach für dich. Und dieses Mutmachen hat dann auch schlussendlich, glaube ich persönlich, auch zu vielen der Texte auf dieser Platte geführt. Er hatte auch, glaube ich, den Glaube, dass Liebe etwas Ewiges ist. Und das drückt sich hier aus als letzte Möglichkeit. Dann halte ich mich halt an mir, an dem, was mir bleibt, noch fest.
Es war vor allem das drauf bestehen wollen, dass wenn er über Liebe singt und wenn er das rausschreit, dass das eben auch politisch ist, dass es endlich kapiert wird, dass es endlich gesehen wird, dass wenn er sagt, ich will ich sein, anders kann ich nicht sein. Ich will singen, was ich singen will. Mhm. Ich will lieben, wen ich lieben will. Oder auf der Platte, über die wir jetzt reden, kommt ja auch Komm an Bord. Und da gibt's alles, was ich suchen will, kann ich finden. Alles, was ich finden will, kann ich suchen. Jeden, den ich hassen will, kann ich lieben. Jeden, den ich lieben will, kann ich lieben. Finden, suchen, lieben, lieben. Also dieses raus aus diesem Hass, aus dieser Enge, aus diesem Eingeschnürtsein, aus dieser Verlogenheit auch vieler Beziehungen, da war er für ganz, 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 ganz viele Menschen ein unglaublich wichtiges Vorbild. Und ich glaube, das hat ihn natürlich auch wieder belastet. Er wollte ja nicht so ein Vorbild jetzt irgendwie sein, aber er war es, er war es, er war es. Und in dieser Zeit ist es ja nicht offen gelebt worden. Ich war überhaupt nicht offen. Nee. Du konntest ja gar nicht sein. Der wäre ja sofort festgenommen worden oder sonst irgendwas. Also es war ja wirklich, es waren diese verstohlene Liebe, diese unterdrückte Liebe. Es waren die Tragödien in den Familien, dass Kinder verstoßen worden sind und so. Und das war bei ihm nicht so. Das war in der Familie Möbius ganz sicher nicht so. Aber diese Suche nach Liebe und die Suche nach, dass er geliebt wird, das war, dass er aber seine Liebe leben können darf. Und das in einer Zeit, ich sag's nochmal, wo riesengroße Demonstrationen waren, wo Notstandsgesetze waren, wo es also richtig abging, die bleierne Zeit in unserem Land, singt er über Liebe, weil das für ihn auch das war, was Kraft gegeben hat.
Was mir an dem Song besonders gefällt, ganz besonders, ist das einfühlsame Gitarrensolo.
Ja, ja.
Bisschen Latin-mäßig auch, das Ganze, ne, vom Groove. Könnte auch ein bisschen so
das hier Santana-esk,
ja.
Das Klavier auch, ist sehr schön und Perkussion, ne?
Genau, das macht es halt aus. Das macht diesen Latin-Groove aus, ne?
Auch da haben wir wieder einen völlig neuen Scherbensound, muss man einfach sagen. Also
und eigentlich zeigt das ja auch, wie gefühlvoll das ganze Album produziert ist. Das ist
an der Stelle 100%. Also man würde ja, wenn wir jetzt mal diesen Gitarrensolo ein bisschen rauslassen, könnte man bei Halte ich an deiner Liebe fest ja heutzutage von der klassischen Popballade, die ist ja also klassisch aufgebaut und vor allem was auffällt, und das muss man auch musikalisch wieder betrachten, was auch ganz neu ist. Wir haben hier in der Strophe Major 7 Akkorde. Ja. Also ein Akkordtypus, der eigentlich so ein bisschen zum Jazz gehört, der so einen souligen Touch hat, der das Ganze sehr smooth, sehr weich macht in der Strophe selber. Und da ist er weg, der Rock ist weg. Wir haben über die Stones die ganze Zeit, das war ein Riesenvorbild. Rio war ein riesen Stones-Fan, Rio mochte die Beatles ungemein. Aber das ist hier völlig verschwunden. Also wir sind in einer völlig anderen musikalischen Welt, sehr angepasst, auch dem Text, sehr intim, sehr persönlich, sehr gefühlvoll, weg vom Bluesrock. Und das Solo ist natürlich dann auch sehr melodisch gezogen. Also da hast du nicht dieses Standard-Pentatonik, was du in der Rock hast, also was ihr so von Rock-Solos kennt, vom Gehören her. Das ist die sogenannte Pentatonik, sind nur 5 Töne, lernt man als erstes auf der Gitarre. Das ist hier völlig weg. Hier sind wir in ganz anderen Regionen, in denen sich das Solo bewegt. Und das macht unterstützt. Ich finde es wieder so hoffnungsvoll. Ja, also es ist, er sagt mir, seid hoffnungsvoll, und dann ruft das auch so ein bisschen, gerade auch durch die Akkorde, hat das diese Leichtigkeit dann auch bekommen. Großartig. Ich finde es auch musikalisch einfach großartig, den Song.
Die Botschaft des Albums, wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am nächsten, taucht immer mal wieder in anderem Gewand auf. Wir hatten es ja schon öfter gesagt. Drohende Resignation und Depression werden abgelöst von Hoffnung. Oder wie es Stefan in der Vorbereitung geschrieben hat, Rio kann noch immer politisch, aber deswegen wird nicht gleich alles zertrümmert. Hier kommt Wir sind im Licht, und ich würde hier gerne mal den Anfang und das Ende zeigen. Hört euch zu Hause den Song an. Und zwar komplett. Das ist toll, wie sich Song und Text entwickelt. Das ist einfach großartig. Gehen wir mal in den Anfang rein. Und da haben wir schon so folkig, leicht mittelalterlich angehaucht, ja, ne, vom Sound. Und wie Spannung sich aufbaut, ne?
Das ist Nickel. Das ist Nickel.
Ja.
Nickel Pollard.
Ja.
Und sie sind gekettet. Und ich schau zum Turm der Herrschaft. Er steht steinern und er wacht.
Der Turm der Herrschaft macht den Protagonisten ganz klein. Er dreht sich um und wünscht sich selbst ins Grab. Aber dann passiert das hier.
Ja, das, was auf der ganzen Platte immer und immer und immer wieder passiert und was so wunderschön ist.
Ich sehe deine Augen und sie sind offen. Ich streichle dein Gesicht und wir müssen lachen. Ich umarme dich. Ich lebe in deiner Wärme. Und alle Leute um uns sind leuchtende Sterne. Wir sind auf der Straße und gehen alle zusammen.
Dieser Bruch ins Positive, ne? Dieser Silberstrahl.
Wir brechen alle Schranken. Ja. Und ich weiß, es muss keine Herrschaft geben. Und ich weiß, wir können schon anders leben. Wir gehen nach vorne. Gestern zählt nicht. Weg sind die Schatten. Wir sind im Licht. Weg sind die Schatten. Wir sind im Licht. Weg sind die Schatten. Wir sind im Licht.
Also heute nennen wir das ja bei uns konstruktiven Journalismus. Ja, ja. Also Lösungen anbieten, anstatt immer nur über die Probleme zu berichten. Und genau das findet hier statt. Ja. Du hast die Probleme, die beschrieben werden, und sie versuchen dann in dem Fall auf dieser Platte sehr persönliche Lösungen anzubieten.
Solche Bilder wie der Turm der Herrschaft, starke lyrische Bilder sind das. Gut, das hat jetzt nicht Rio gesungen, aber das ist das, was du eben meintest mit, er muss nicht gleich alles zertrümmern, oder die Scherben müssen nicht gleich alles zertrümmern.
Ja, ist doch ganz klar. Wir haben so einen Song, der anfängt, die uns die Ohnmacht gegenüber dem herrschenden System schildert. Der Turm der Herrschaft, der dich schwach macht.
Ja, genau.
Dieses Bild. Und dann gibt es im zweiten Teil, ich habe es eben gesagt,
kurz, dass ich dich unterbreche, aber das war ja zum Beispiel bei Nazi-Architektur genau der Plan. Dass du dich ganz klein fühlen sollst.
Genau. Das wird auch als Bild so übernommen.
Ja.
Einfach, glaube ich schon. Und dann kommt halt wieder, und das sagte ich schon wieder, die Lösung, die sie mir anbieten. Und die ist eben nicht, macht kaputt, was euch kaputt macht, sondern die ist, die Lösung liegt in, mhm, in Liebe, in Solidarität, mhm, in einem Miteinander. Und das dann in so einer Bewegung mündet, die automatisch durch diese Solidarität in Liebe und Miteinander unaufhaltsam wird. Ja, sie gehen auch noch auf die Straße.
Ja.
Aber das ist nicht mehr dieser Straßengewaltaufruf, sondern es ist so ein, ja, friedlicher Protest, der da einfach, ja, auch so anhat gekommen. Und auch schon der Glaube an ein alternatives Leben, das hier als wir können anders leben, das ist ja nichts als die Hoffnung nach einem alternativen Leben.
Also mehr Imagine als macht euch kaputt, was euch kaputt.
Ja, ja, und hinten raus, ja, 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 hinten raus halt wieder das Licht. Ich erwähnte es schon mal, ich glaube, das Licht ist, das hat immer für mich innerhalb dieses der Platte auch immer so einen religiösen Bezug. Ja, wir sind das Licht, das, und darum sagten wir Jesus Christ Superstar. Ja. Das hast du so eine Assoziation. Es ist mehr Musiktheater am Ende, das Stück, ja, finde ich persönlich. Und ja. Konzeptalbum, ja, du hast gesagt, es ist eine Art Konzeptalbum. Aufbruch, Liebe, Solidarität und es gibt Lösungen für alles, auch für die größte Einsamkeit, mhm, halte ich an deiner Liebe fest.
Der Schluss. Na,
sie beschreiben halt die Realität ziemlich brutal, wie brutal sie ist und wie, ja, sie wahrgenommen haben. Na, diese Repression, diese Unterdrückung, dieses Gefesseltsein. Aber ich drehe mich um und ich wünsche mir mein Grab. Das hatten wir vorher schon. Ja. Wer hat die Reise ins Jenseits schon gebucht? Aber dann sehe ich deine Augen. Also ich sehe die andere oder, ja, den anderen, ja, und die Augen, sie sind offen und ich streichle dein Gesicht und wir müssen lachen und ich hole daraus die Wärme und dann alle Leute um uns sind leuchtende Sterne. Das ist auch eine Empowerment, ne? Also, ja, du bist wer, du neben mir, du bist wer, du wirst gebraucht, du bist wichtig, du bist gut, du gehörst dazu und wir sind auf der Straße und wir gehen alle zusammen. Und dann hält uns niemand mehr auf. Dann unterbrechen wir diese Schranken, die uns trennen. Ich weiß, und dann weiß ich, es muss keine Herrschaft geben. Das zieht sich ja immer bei den Scherben, ja, durch. Und ich weiß, wir können anders leben. Das ist auch, wenn die Nacht am tiefsten ist. Ne? Mhm. Und wir gehen nach vorne. Gestern zählt nicht mehr. Und dann weg sind die Schatten. Wir sind im Licht. Wunderschön.
Der Schlusstrick des Albums ist knapp 21 Minuten lang. Steig ein. Wir hatten es ja vorhin schon kurz davon. Der längste Song der Scherben überhaupt. Aber Longsongs waren Mitte der 70er ja durchaus typisch. Haben wir ja letztens erst bei Wish You Were Here drüber gesprochen. Oder Shine On, Your Crazy Diamond. Alles beginnt bei den Scherben mit einem Reisebericht.
Mhm. Ich sah Urwälder, die wie eine schützende Hand das Land bedeckten. Gebirge.
Das ist das, was du vorhin erzählt hast, ne? Dass dieses,
ja,
Gipfel,
diese Beschreibung der Erde.
Die Mittagssonne bricht, wie in einem kostbaren Diamanten. Flimmernde Wüsten.
Ich denke mir immer an so Berichte auch von Raumfahrern, die dann aus dem All, wenn sie zurückkommen, erzählen, dass sie das alles gesehen haben, ne? Also wie die Erde von oben wirkt.
Und vor allem, wie schön,
ja, so beschreibt
die
er das. Das macht er ja immer wieder. Ja. Er hat öfter Songs, Rio hat öfter Songs, wo er von oben drauf schaut, auch später, ja, aus seiner Solo-Zeit. Er schaut von oben drauf und sagt, Mensch, eigentlich ist das doch ganz schön. Eigentlich, es könnte doch so schön sein, wenn nicht und so. Und da sagt er ja, er guckt hoch in dieser schlaflosen Nacht und es fiel ihm ein Stern auf. Und dann beschreibt er diese, mhm, unendliche Schönheit. Also das ist wirklich großartig. Wir haben das später bei den Konzerten natürlich nicht diese 18 Minuten gespielt, sondern dann immer den Slot Steig ein. Also, mhm, Steig ein, spring auf, komm rein, komm rauf und das andere nicht gebracht. Aber wenn man sich das nochmal durchliest, das ist wirklich eine unglaublich schöne Vision von einem, ja, Frieden von Mensch und Natur, wenn man das so sagen will. Mhm. Also Frieden des friedlichen Zusammenlebens, Städte ohne Hass und Hast. Und er beschreibt, das ist so unglaublich, unglaublich schön. Und dann sagt er aber, und dann kommt wieder das so, er bittet wieder, was hast du vorher gesagt? Investigativen oder konstruktiven Journalismus? Genau, und dann sagt er, genau, erstmal war es investigativ und jetzt wird es konstruktiv. Der Name des Sterns, das kann nur einer sein. Das ist mein Stern, das ist dein Stern, es ist unsere Heimat. Ja. Er benutzt sogar das Wort Heimat, verfemtes Wort, aber
zu
er benutzt
dem Zeitpunkt,
es. Ja, die Erde, die Zukunft der Erde, die Erde der Zukunft. Und die gehört uns und die liegt vor uns. Und deswegen musst du einsteigen, pack deine Sachen, komm mit, steig ein, mach den Weg zu dir. Also wieder, der Weg dorthin ist auch dein Weg zu dir selber, wo du sein kannst, wie du bist. Mach den Weg zu dir ein bisschen breiter.
Wunderbar. So, hören wir mal rein.
Spring aus deinem Grab.
Der Rupi Tautzen auch schön reingepasst an der Stelle.
Also wir haben ja insgesamt bei dem Song, muss man auch sagen, drei Teile.
Ja.
Das ist auch so ein, wie man immer so schön sagt, heute eine Suite.
Ja.
Steig ein,
steig ein,
spring auf,
mach
komm
mit,
rein,
komm rein,
komm
rauf,
mach mit,
mach weiter,
mach den Weg zu dir ein bisschen breiter.
Ja, Mensch, auch eine gewisse Öko-Attitüde dabei, ne? Also zu sagen, hier, wir müssen die Erde bewahren, die Erde ist schön. Stefan, du bist nicht bekannt als aus der grünen linken Ecke kommend, aber trotzdem kannst du mit der Utopie was anfangen.
Absolut, also wer mit dieser Utopie, wie sie hier geschildert wird, nichts anfangen kann, also den... Das wird schwierig. Also wir haben auch, finde ich, schon so die klassischen ökologischen Gedanken. Also im Anfang haben wir diese blaue Atmosphäre, was wir auch heute haben, Luftreinheit bewahren und so weiter. Wir haben die Meere, die wir auch heute haben, der Wunsch nach sauberen Meeren, ohne Plastik, ohne Zuleitung. Die Urwälder, die ihr beschreibt, ja, die er bewahren möchte, die heute von großen Firmen gerodet werden und bedroht sind. Dann diese schneeüberzogenen Gipfel, also diese Bewahrung der Natürlichkeit, die sauberen Flüsse sind mit drin. Dann haben wir auch sowas wie einen ökologischen Landwirtschaftsgedanken schon drin mit den Getreidefeldern und die Obstgärten, die so toll riechen. Also das ist schon sehr...
Das ist ja tatsächlich ein Lied, was erst kurz vorher entstanden ist. Das heißt, da sind die Einflüsse von Friesenhagen schon drin.
Ja, und dann geht es ja noch weiter. Es ist eine Utopie, umfasst ja dann auch noch so einen neuen Gesellschaftsbegriff. Also alle sind gleich, die diese Erde bestellen, die diese auf dieser Erde mitarbeiten. Also es gibt keinen, dieses wunderbare Gedanken, es gibt keinen Hass mehr. Auch die Städte, die er in Berlin, ganz Berlin hat er ganz anders kennengelernt. Mhm. Und hier beschreibt er sie als schön. Dann haben wir zum Beispiel den Gedanken.
Städte, deren Schönheit ich nicht beschreiben kann.
Ja, und ein moderner Gedanke von heute, autofrei. Autofreie Städte, Kinderschutz, auch ein wichtiges Thema von heute, kein verhungerten Kinder, ja, Antimilitarismus. Also ich finde es halt schön, und das haben wir eben gesagt, dass uns Rio dann einlädt, dabei sein zu können. Ja. Also Teil dieser wunderschönen Utopie, dieser hoffnungsgebenden Utopie zu sein. Und das finde ich großartig einfach.
Was ist das Vermächtnis vom Album?
Politisch gesehen, haben wir schon drüber geredet, ist es so der Gedanke, Politik ist persönlich, also tu was Persönliches, hör nicht unbedingt auf die anderen, tu was und dann schau mal, was daraus wird.
Ja.
Also das ist für mich so ein bisschen die politische Aufforderung. Er hat auch gezeigt, finde ich, dass man in so einem Werk viele Aspekte in einem Song auch vereinen kann. Das ist Humor und Herz, Wut, Unverletzlichkeit, politisches Bewusstsein und persönlicher Schmerz. Also das findet zeitgleich statt.
Ja.
Es braucht kein Entweder oder, also die Entscheidung, sondern die Darstellung von allen in einem Werk, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und dass dieses Album in seiner Sprache einfach so einzigartig ist. Claudia hat schon gesagt, ja, er ist textlich, ich halte mich mal ein bisschen zurück, der größte Deutsche, aber er ist ganz weit vorne, weil er ist in seiner Sprache so einfühlsam, so zärtlich, so intim, er ist
relativ
kämpferisch.
Einfach, aber sodass jeder verstehen kann.
Aber sie ist trotzdem so komplex, also so einfach, wie soll ich das sagen, und doch so komplex in ihrer Bedeutung. Also sie ist kämpferisch und zugleich unheimlich einfühlsam.
Ja. Und man muss sich mal überlegen, eine 50 Jahre alte LP, was die heute für eine Bedeutung für uns hat. Sonst könnte man gar nicht so lange drüber reden. Und das ist
stimmt, schon,
das ist die Kraft. Und das ist das, was bleiben wird bei den Scherben.
Ich danke dir ganz
Vielen
herzlich.
Vielen Dank, Claudia.
Danke euch.
Mach's
Bis
gut.
Bis zum nächsten Mal. Lieber Frank, lieber Stefan.
Ja. Tschüss.
Tschüss. Danke.
So, wir haben aber natürlich noch was für euch Scherbenfans da draußen. Wenn ihr die ganze Geschichte von Tonsteine Scherben nochmal nachhören wollt, es gibt einen wunderbaren Podcast vom RBB-Kollegen Philipp Meinhold. Musik ist eine Waffe heißt der. Grandios erzählte Geschichten mit vielen O-Tönen der Scherben, Weggefährten und prominenten Gästen.
Ich bin 14, als ich die Musik der Scherben zum ersten Mal höre. Der große Bruder einer Mitschülerin legt sie auf und ich bin sofort wie elektrisiert.
Im Bett ist der Mensch nicht gern alleine und in meinem Bett ist grad noch Platz für dich. Doch mein Alter ist fast jeden Tag zu Hause und ich glaube, er hat was gegen dich.
Auch in meinem Bett ist noch genau ein Platz frei und den Vater, der da in der Kneipe hängt und säuft, kenne ich ebenfalls von zu Hause.
Er sagt, der schönste Platz ist immer an der Theke. Da hat er recht. Zu Hause ist kaum noch Platz für drei. Warum bin ich auch den ganzen Tag auf Arbeit? Man kann sagen, ich bin so frei.
Damals ist es mir nicht so bewusst, aber ich glaube, was mich neben den Parallelen zu meinem Leben anspricht, ist die Verbindung von Privatem und Politischem. Die Selbstverständlichkeit, mit der die Scherben ein Liebeslied mit dem Wunsch zu rebellieren verbinden. Wie sie vom Einzelnen aufs große Ganze kommen. Bis heute ist Wir müssen hier raus eins meiner Lieblingslieder und die Scherben für mich die beste deutschsprachige Band überhaupt. Mein Name ist Philipp Meinhold und ihr hört den Podcast Musik ist eine Waffe, die Geschichte von Tonsteine Scherben.
Ich glaube, einer der größten Verdienste ist, dass sie gezeigt haben, dass man mit deutscher Sprache was anderes machen kann als Volksmusikparade.
Wir waren ja auf jeden Fall absolut ultralinks außen orientiert.
Na klar, also wenn irgendwie nötig, würde dann eben auch Steine geschmissen. Und gegen Sachbeschädigung war gar nichts einzuwenden.
Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal, glaube ich, weiß.
Aber Rio Reiser und die Scherben waren die größte Rockband Deutschlands, die es in der ersten Hälfte der 80er Jahre gab.
In dieser Podcast-Serie erzähle ich die Geschichte der Scherben. Einer Band, von der es heißt, sie habe die deutschsprachige Rockmusik erfunden. Deren Songs vermutlich jeder schon mal gehört hat, denen der große Erfolg aber immer versagt blieb. Für diesen Podcast spreche ich mit den wichtigsten Mitgliedern der ehemaligen Band und Kommune, interviewe Wegbegleiterinnen wie Claudia Roth und Annette Humpe. Besonders freue ich mich aber, Aufnahmen von Rio Reiser verwenden zu dürfen, die in diesem Umfang noch nie veröffentlicht wurden.
Also ich wollte nicht, dass die Scherben auf den Strich gehen. Lieber wollte ich auf den Strich gehen.
Außerdem habe ich in jeder Folge dieser Podcast-Serie einen anderen prominenten Musiker, eine Musikerin zu Gast, um über ihren Bezug zu Tonsteine Scherben und Rio Reiser zu reden. Herbert, du oder sie?
Du.
Gut. Musik ist eine Waffe. Die Geschichte von Tonsteine Scherben ist eine achteilige Podcast-Serie von Radio 1 vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Immer donnerstags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.